Mein Name ist Maike Bogmeier und ich mache hier einen Podcast über die Pest von Albert Camus und einzelne Zitaten daraus, wofür ich mir Gäste einlade und mit denen dann darüber schnacke, was das Zitat für uns bedeutet und vielleicht auch für die aktuelle Zeit und Gesellschaft. Und heute habe ich mir Niklas eingeladen. Hallo Niklas.
Guten Tag. Ich bin Niklas Hartmann. Ich studiere an der Universität Bremen Philosophie und Germanistik. Zumindest ist das, wofür ich eingeschrieben bin. Und ich wurde anscheinend heute eingeladen, hier mit Mike über Camus zu sprechen, beziehungsweise über die Pest.
Und du hast uns ein Zitat mitgebracht. Ich habe auch vergessen, dass ich Kulturwissenschaften und Philosophie studiere. Das sollte ich nochmal erwähnen, glaube ich.
Ja, ich denke
Genau.
auch, wir müssen dann doch der organisatorischen Gepflogenheiten uns auch Genüge tun.
Ja.
Das ist ganz, also ganz richtig. Ich habe auf meine Anleitung ein Zitat herausgesucht aus dem nämlichen Buch. Und zwar ist das es lautet das Zitat in der deutschen Übersetzung des Rowohlt Verlages von 1997: Das trostloseste Laster ist die Unwissenheit, die alles zu wissen glaubt und sich deshalb das Recht anmaßt, zu töten. Es gibt in dieser, wie uns dann aufgefallen ist, in dieser Übersetzung ein philologisches Problem. Zwar
Genau.
ist das in einer anderen Version der Maike vorliegt, nämlich etwas anders übersetzt.
Genau, bei mir heißt es nämlich, wobei das hoffnungsloseste Laster das der Unwissenheit ist, die alles zu wissen vermeint und sich deshalb das Recht nimmt zu töten. Und der Einfachheit halber wollen wir statt hoffnungslosestes Laster auf jeden Fall das Trostlose weiterverwenden.
Ja, um das philologisch akkurat zu machen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass im französischen Original, das seinerzeit bei Gallimard erschienen ist, das korrespondierende Wort, das hier nicht einheitlich übersetzt wurde, desesperant ist. Was dann heißt, also die vis le plus desesperant und so weiter. Nur um darauf noch einmal hinzuweisen. Das ist dann vielleicht insofern von Bedeutung, als dass die Trostlosigkeit, wie mir scheint, eine weniger ethische Konnotation hat als die Hoffnungslosigkeit. Beziehungsweise man könnte vielleicht allgemeiner sagen, eine deskriptive Bedeutung hat, während die Hoffnungslosigkeit wohl auf die dann doch nicht unwesentliche Dimension der Zeitlichkeit in der Pest hinweist. Denn die Pest, so wird dort beschrieben, ist etwas, was die Zukunft raubt. Und Hoffnung ist etwas, was gerade auf Zukunft oder von Zukunft abhängt.
Wobei man ja auch sagen kann, dass Trostlosigkeit auch etwas ist, was zeitlich zu verstehen ist. Also da kann man, also ich weiß nicht, ich finde die Trennung jetzt nicht so schlimm. Aber wir können auf jeden Fall einfach uns darauf einigen, dass das trostloseste Laster zu verwenden ist. Und was sagt uns das Zitat jetzt? Was machen wir damit?
Ja, ich denke, wenn ich gerade schon von der Zeitlichkeit sprach, dann ist das vielleicht gar nicht so abwegig oder beziehungsweise recht weiterführend. Insofern als dass die Zeitlosigkeit oder der Verlust der Zukunft und auch der Vergangenheit in Form der Erinnerung im Roman eine beträchtliche Bedeutung einnimmt. Und zwar insbesondere, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Pest, so wie sie in Uran wütet, sehr schnell einen Zustand der gewissermaßen Ausnahmsnormalität einnimmt. Also das Leben lebt sich in Zuständen der Pest und das ist gewissermaßen gezeichnet gerade von der Absenz der Ausnahme. Insofern ist das wird häufiger auf. Gerade die exzeptionellen Gefühle oder die starken Gefühle, sowohl Hoffnung als auch Leid, dahin weichen und durch Gleichgültigkeit, Alltäglichkeit ersetzt werden. Das ist etwas, das findet sich auch historisch, wenn wir beispielsweise in die Zeit der nationalsozialistischen und deutschen Besetzung Frankreichs in den 40er Jahren blicken, dass dort eine Flucht in die Alltäglichkeit, das Leben ertragen ließ. Wir finden Ähnliches auch im sogenannten Biedermeier des 19. Jahrhunderts oder in der kolonialen Besetzung Algeriens durch Frankreich seit dem 19. Jahrhundert, über das das Camus, denke ich, auch in der Pest verarbeitet. Das heißt also, die Flucht in die Alltäglichkeit macht geradeaus eine wesentliche Bestimmung des Ausnahmezustandes, die Regularität. Und ich denke, das ist etwas, was näher zum Zitat führt, insofern als dass ich glaube, dass diese Alltäglichkeit sich auch findet in dem, was man symbolische oder beziehungsweise bürokratische Gewalt nennen könnte. Rombert spricht das einmal direkt an in einem Gespräch mit Rieu, als er erstmals diesen ersucht, um Unterstützung bei Romberts Anliegen, die Stadt schnellstmöglich zu verlassen, was Rieu dann ablehnt, beziehungsweise bei dem Rieu dann auf die Bürokratie verweist. Und das ist etwas, das wir häufiger finden, also der Verweis auf die bürokratische oder gesetzliche Ordnung, der Verweis auf den Zuständigkeitsbereich, der selbstverständlich nie vom angesprochenen Beamten ausgefüllt wird.
Wenn wir vielleicht vorher einmal noch mal kurz uns das Zitat an sich nehmen und so ein bisschen auseinandernehmen, damit wir ungefähr verordnen können, wo wir das jetzt alles so finden, weil es ist ja schon so, dass hier die Unwissenheit, wer ist hier mit der Unwissenheit gemeint?
Ja.
Nicht, also ich würde sagen, nicht die Bürger an sich vielleicht, die sowieso nichts wissen von dem, was gerade mit ihnen geschieht, so, sondern weil es ja um die Unwissenheit geht, die alles zu wissen vermeint, wäre ich da bei dir, wie du gesagt hast, bei der Bürokratie. Weil das sind die Leute, die in dieser Zeit eben gerade Entscheidungen treffen müssen und aber eigentlich vielleicht auch nicht viel mehr wissen als der Otto-Normalbürger in dem Fall.
Ja.
Und trotzdem ja agieren müssen und so tun, als hätten sie mehr Ahnung. Oder vielleicht haben sie die auch, aber vielleicht nur marginal.
Ja, ich denke, dass das, also beziehungsweise das ist, wozu ich auch überleiten wollte. Wobei ich Unwissenheit dabei weniger in einem allgemeinen Sinn begreifen würde, als eine gänzliche Ignoranz, sondern in diesem Fall scheint mir doch die Interpretation einer spezifischen Unwissenheit angemessen. Und diese spezifische Unwissenheit ist gerade die Unwissenheit über die spezifische Situation verschiedener Leute. Also in dem vorher erwähnten Fall von Rombert und Rieu wäre es nicht die allgemeine Unwissenheit, die Rieu beim Ausbaldowern einer bürokratischen Maßnahme hatte, sondern die spezifische Unwissenheit über die Einzelfälle, unter anderem eben für den Einzelfall von Rombert, der dann unter der, wie Rombert sagt, Abstraktion nicht in seiner Besonderheit behandelt wird. Und diese Unwissenheit über die Besonderheit, über den Einzelfall, ist es gerade, die anmaßt, sich zu töten. In diesem Fall dann, denke ich, nicht das tatsächliche Töten, wenn man das auf diesen Fall anwendet, nicht das tatsächliche Töten, das Rieu ja nicht getan hat, sondern die Form bürokratischer Gewalt, die ausgeübt wird und die in diesem Fall in der Lage ist, sterben zu lassen.
Ja.
Damit das Recht darauf hat, zu entscheiden, ob jemand sterben darf oder leben darf oder dem Tod überlassen wird.
Genau, aber die Frage ist, ob sie tatsächlich das Recht dazu hat, ne? Die Frage ist, ob sie überhaupt eine Wahl hat, vielleicht eher. Also wenn man in so einer Situation ist, wo man sozusagen, wie es sprichwörtlich heißt, die Wahl hat zwischen Pest und Cholera, ist ja auch die Frage nicht, ob man sterben lässt, sondern wen man sterben lässt, vielleicht.
Ja, ich denke, das ist also die Frage danach, wen man sterben lässt oder wer es wert ist zu überleben, ist eine Frage, die sich diesbezüglich stellt, die von größter Bedeutung ist. Ich denke, in der Pest findet man das häufig skizziert durch den Krankenwagen, den man zuweilen hört. Denn der Krankenwagen, der nur in Nebensätzen, der in kurzen Sätzen vorkommt, findet sich zuerst in weiter Distanz bei seiner ersten Erwähnung und rückt dann immer näher. Und er findet sich zuerst wo? Naja, in den Gebieten, in denen die Ärmsten wohnen. Und dann kommt er immer näher denen, die wohlhabender sind. Ich denke, das ist etwas, was man in der Geschichte auch immer wieder findet. Im 19. Jahrhundert in England, und aber auch, man findet das auch in verschiedenen deutschen Staaten wieder, dass sich um die Epidemien, man darf das nicht vergessen, die Cholera ist im 19. Jahrhundert in Europa fünfmal ausgebrochen. Erst dann etwas getan wurde, wenn auch die Oberschichten, die herrschenden Klassen betroffen waren. In einem, ich weiß gerade nicht mehr, in einem Interview spricht der französische Soziologe Louis Vacon darüber, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo das genau vorkommt. Es gibt da einen Fall, in dem die Cholera in London ausgebrochen wurde und erst als dann im Parlamentsgebäude der Gestank so unerträglich war, dass man sich tatsächlich nicht mehr treffen konnte, wurde dann entschieden, etwas zu tun.
Würdest du sagen, das hat sich seitdem verändert?
Ja,
Also.
ich denke, ich würde das, um nicht zu weit von Camus Buch wegzukommen, würde ich das fassen oder würde ich das behandeln wollen unter dem Begriff der Solidarität. Also in diesem Fall der Solidarität, die vormals, vormals aus verschiedenen Gründen, also sowohl geografischer als auch sozialer oder ökonomischer Art getrennt hat, durch die Gemeinsamkeit dessen, dass man sich in dieser eingekerkerten Stadt, in dieser Stadt im Belagerungszustand befindet, entsteht. Also die Solidarität, die zwischen unterschiedlichen Gruppen auftaucht. Aber ich denke, dass das, wie auch Camus dann an mehreren Stellen im Roman bemerkt, nicht ganz so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Und auch heutzutage finden wir, sowohl, wenn ich denke, wir haben zwei Situationen, die die westlichen Länder gegenwärtig heimsuchen und die man in Analogie nicht zuletzt auch zur Pest bringen könnte. Die eine, die sich, denke ich, sehr offensichtlich anbietet, ist die Corona-Pandemie, die, wie man an verschiedenen sozialwissenschaftlichen Studien mittlerweile festgestellt hat, hauptsächlich Regionen heimsucht, die bewohnt werden von armen Leuten.
Und die vor allem dicht besiedelt sind, ne?
Ja, genau. Also es
Ja.
gibt da vor ein paar Wochen hat ein französischer Soziologe da diesbezüglich über die Banlieues in Paris gesprochen, die also sowohl von, also größtenteils von nicht Weißen, großen Teilen von nicht Weißen bewohnt werden, teilweise, das ja häufig sogar mit 3 Personen pro Zimmer. Es ist vor einigen Wochen ein Bild aufgetaucht von einem mexikanischen oder von einem Obststand in Mexiko, an dem das Pappschild prangerte: Wir werden arbeiten, bis wir sterben. Ja, diese Personen eben keine andere Wahl haben. Ich weiß gerade nicht mehr, was seine Position war, aber ein Deutscher, ich glaube, es war ein Politiker oder ein Sozialwissenschaftler, ich bin mir leider gerade nicht mehr sicher, sprach darüber in Bezug auf die Corona-Warn-App, dass das ich glaube, der Artikel war in der Zeit veröffentlicht, dass das ein Spielzeug für die digitale Oberklasse war, Zitat, ist, war schon deshalb, weil sie in wesentlichen Sprachen nicht verfügbar ist und auch dann in einer Sprache verfasst wurde, die nicht so einfach zugänglich ist. In New York, denke ich, muss man nicht weiter darüber sprechen, dass ebenfalls nicht die gentrifizierten Bezirke betroffen sind. Das also zum Ersten. Das
Naja,
Zweite.
also warte mal, ich finde, so verallgemeiner kannst du es halt nicht sagen. Also ich würde schon dir zustimmen, dass man sagt, Armut ist auf jeden Fall ein großes Thema, wenn es darum geht, wen schützen wir wie, wann zuerst. Aber vor allem auch der Möglichkeiten, inwiefern es halt möglich ist, Schutzmaßnahmen durchzusetzen, umzusetzen, zu ergreifen.
Ja.
Und in jedem Fall würde ich sagen, kann man aber auch sehen, dass die Menschen, die zum Beispiel in den Industrieländern betroffen sind, sind nicht ausschließlich die ärmeren Menschen aus diesen Ländern, sondern es sind einfach Leute, die sich eben diesen Regeln der Bürokratie, die für die Otto-Normal-Verbraucher nicht verständlich sind, oder zugänglich, oder man nicht so richtig weiß, wieso muss ich mich jetzt woran halten, dass diese Leute eben auch einfach davon betroffen sind, weil sie es dann nicht tun.
Ja, ich halte das für einen wichtigen Hinweis, nicht zu der, auch um überzugehen, ich, um das vielleicht weiterzuentwickeln. Also das Zweite, wovon ich sprach, oder was ich andeutete, wären selbstverständlich die verschiedenen Proteste und Unruhen, die sich von Amerika mit Minneapolis ausbreitend auch in Europa jetzt wiederfinden. In Frankreich wurde jüngst ein Fresko, in Saint-Denis wurde jüngst ein Fresko eingeweiht, das gegen die Polizeigewalt Stellung bezog. Also es waren dort George Floyd und ich weiß gerade leider nicht mehr, wer der andere war. Was recht ärgerlich ist. Abgebildet. Und die Überschrift war dann eben gegen die Polizeigewalt. Und dagegen demonstrierten, ich glaube, 200 Polizisten. Wir hatten in Deutschland vor ein paar Tagen in Stuttgart Ausschreitungen der Partyszene, wie sie jetzt genannt wird. Ich denke, wir dürfen all das, und das ist es, worum es mir wesentlich geht, wenn ich von Unwissenheit spreche, oder wenn Camus von Unwissenheit spreche und wenn ich das interpretieren möchte, dass diese Unwissenheit sich gerade daran findet, dass man solche Situationen als eben Situationen jetzt begreift, die ungebunden sind von längeren Entwicklungen.
Wie du sprachst gerade davon.
Okay. Ja, genau. Und ja. Die zu bestimmten Verhältnissen führt. Also wenn du zum Beispiel sagst, na, die bürokratischen Auflagen werden von bestimmten Bevölkerungsgruppen weniger stark akzeptiert als von anderen, dann darf man nicht vergessen, dass diese Bevölkerungsgruppen ein gänzlich anderes Verhältnis zur bürokratischen Situation oder, um dem Ganzen einen Namen zu geben, zum Staat haben.
Ja.
Und dieses Verhältnis zum Staat, was ihn, sagen wir mal, nicht als hegelischen, fürsorglichen Staat interpretieren lässt, sondern eher als marxistischen Staat, also als ein Instrument der herrschenden Klasse, führt dazu, dass diese Auflagen anders rezipiert werden, als sie das vielleicht von den wohlhabenderen oder aber auch in diesem Fall zwischen dem, was man heutzutage wohl Bio-Deutsche nennen würde, denen man ansieht, dass sie aus dem entsprechenden westlichen Land kommen oder es zumindest vermutet. Diese Personen, die wenig von so Dingen wie Polizeigewalt betroffen sind. Und ich denke, deshalb kommt man nicht umhin, die Pandemie auch mit der politischen Situation zusammenzufassen. Und diese Trennung scheint mir ist gerade Unwissenheit, die sich für gewöhnlich unter der politischen Phrase der Differenziertheit versteckt. Also die Synthese dieser beiden, Entschuldigung, ich bin gleich fertig, die Synthese dieser beiden, dieser beiden Ereignisse oder dieser beiden Situationen ist eine, die, denke ich, unumgänglich ist.
Also was wir hier haben, sind situatives Begreifen von Problematiken, die eigentlich langfristiger zu verstehen sind. Und wenn wir das mal auf Armut beziehen, würde ich deine so benannten Bio-Deutschen, den Begriff habe ich tatsächlich noch nie gehört, super gut,
Ja.
würde ich tatsächlich sagen, also das, was sich in Deutschland als Mittelschicht begreift, nicht mehr als Arbeiter, warum zum Beispiel ja unsere linkeren Parteien es an Arbeitern mangelt, weil sich niemand mehr so richtig als Arbeiter begreift. Das ist natürlich keine Armut in dem Sinne von, wir haben überhaupt nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf, wie es so schön immer in allen Medien dargestellt wird. Aber dennoch würde ich sagen, ist das, was diesen Menschen an Vermögen zur Verfügung steht und immer noch nichts, was ich sagen würde, also was ich als privilegiert oder als reich oder ähnliches bezeichnen würde. Sondern es ist schon so, wenn wir jetzt mal den Kern dieses Armutsproblems ansprechen, dass wir eine Vermögensanhäufung von der Mehrheit an Vermögen, was es so auf der Welt gibt, bei einem sehr geringen Prozentsatz von Menschen haben. Und dass der
Ja.
Rest eigentlich gucken muss, wie er klarkommt. Und
Ja.
gerade solche Proteste jetzt, wie die, wie zum Beispiel Black Lives Matter, die eigentlich dieses Problem im Kern in sich tragen, machen ihre Probleme ja aber nicht an der Armut selber fest, sondern wie an etwas wie beispielsweise ihrer Hautfarbe in diesem Fall und der Polizeigewalt gegen spezifisch Menschen, die sich an einem Merkmal unterscheiden von anderen Menschen.
Ja, ich denke, da läuft, also dabei läuft sicherlich vieles zusammen. Es ist auf jeden Fall, es wäre zu kurz gegriffen, Armut dort als die singuläre Ursache zu betrachten. Insbesondere da es weitere Differenzierungen diesbezüglich gibt. Also jemand, der beispielsweise gegenwärtig in Deutschland oder in Frankreich in einem Flüchtlingslager einquartiert oder eingesperrt ist, der keinen deutschen Pass hat, ist natürlich in einer anderen Situation als eine Person, die einen, die sagen wir mal, studiert, aber sich dabei mit, also zwar studiert, aber sich dennoch in einer prekären Situation dadurch ist, dass sie Schwierigkeiten hat, sich über Wasser zu halten. Ich denke, es ist dann von erheblicher Bedeutsamkeit, diese Ursachen aber eben nicht als getrennte Ursachen, sondern könnte sagen, in zirkulärer Kausalität zu betrachten. Ne? Insofern, als das eine zum anderen führt, was wieder zum einen führt. Also geografische Karten von amerikanischen Großstädten kann man nach Vermögen und Hautfarbe aufschlüsseln und frappierende Ähnlichkeiten feststellen. Ich denke, es ist dabei dann, man darf dann nicht vergessen, wenn beispielsweise die Beschädigung von Eigentum dann als etwas dem Protest oder dem sogenannten legitimen Protest gänzlich Fremdes erscheint. Man hatte das in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, als Präsident Donald Trump dann twitterte, when the looting starts, the shooting starts, wobei er sich übrigens auf einen, ich glaube, Polizeipräsidenten, ich weiß nicht genau, was sein Status ist, auf jeden Fall einen hochrangigen Polizeifunktionär in Miami bezog, der das im Zuge der Bürgerrechtskämpfe sagte, also mit einem rassistischen Hintergrund, den Donald Trump dann rezipierte. Das also dann, wenn in dem Moment, in dem Eigentum beschädigt oder entwendet wird, das Shooting startet, also das Eigentum, die militarisierte Polizei anfängt zu schießen. Und dabei wird also das Eigentumsdelikt gänzlich getrennt betrachtet von der politischen Situation. Und ich denke, das ist etwas, was heutzutage auch oder was auch hierzulande sehr gerne getan wird, wenn dann Unverständnis über Diebstähle oder Raubüberfälle begründet wird, während gleichzeitig aber sich selbstverständlich mit der politischen Situation, in der solche Leute sich befinden, der Situation der Diskriminierung, wenn nicht identifizieren, so zumindest ihre Zustimmung bekunden, aber dann unfähig, die Gemeinsamkeit der Situation zu betrachten. Und das ist erneut, was ich meine, wenn das Laster die Unwissenheit ist, oder wenn Camus davon spricht, dass das Laster die Unwissenheit ist, dann, ja, ihr Unverständnis bekunden. Aber nicht im Sinne, also Unverständnis im normativen Sinne davon zu sagen, so etwas kann doch nicht sein, und nicht im Sinne, ich verstehe nicht, warum das geschieht und ich möchte gerne wissen, warum es so ist.
Wo würdest du die Gemeinsamkeit da sehen?
Wie bitte?
Wo würdest du jetzt die Gemeinsamkeit da sehen? Also, ich weiß nicht, ich schätze, oder vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, aber worauf du damit anspielst, ist die Differenzierung zwischen, sage ich mal, guten Protestanten und schlechten Protestanten. Und ob man so eine Unterscheidung überhaupt machen kann, beziehungsweise ob das nicht schon wieder eine Grenzübertretung ist. Also so würde ich das zum Beispiel sehen. Das ist ja, wenn man sich jetzt andere Proteste anguckt, wo dann eine Kleingruppe in einer friedlichen Demonstration, einfach weil sie gerne demonstriert oder so und nicht weil sie besonders Grund dazu hätte, anfängt Molotow-Cocktails zu werfen oder so. Einfach wegen dem Kick oder warum auch immer. Also gibt es ja verschiedene Interviews dazu mit solchen Menschen, die sich dazu zugehörig fühlen, dann ist es ja auch so, finde ich, dass man der anderen Seite, die diese Proteste als unverständlich empfindet, ja sozusagen Futter gibt. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich protestiere für eine Sache, die mir wichtig ist, und ich will darauf aufmerksam machen und ich will, dass die Leute sich damit beschäftigen. Oder ich nutze einen Protest, um meiner Wut Luft zu machen, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen.
Ja, ich denke auch darin, auch in dieser Unterscheidung findet sich die Unwissenheit wieder. Ich halte es für einen wesentlichen Aspekt des Buches von Camus, dass nicht derart geurteilt wird darüber, was das richtige Verhalten, was das falsche Verhalten ist. Also vor allem mit im Verhältnis zwischen Rieu und Rambert findet man das recht häufig. Ich würde vielleicht sagen, einer der zentralen Punkte des Konfliktes zwischen diesen beiden Personen, aber daneben nicht des Konfliktes in dem Sinne, dass sie darüber sich entzweien, sondern dass sie gerade sich des Urteils enthalten. Und später auch mit Cotard, der verrückt wird, in dem aber erneut, ich weiß nicht mehr, ich denke, es war, ich bin mir nicht mehr sicher, wessen Tagebuchaufzeichnung es war, die der Erzähler, also Rieu dann. Rieu zitiert dann einen Tagebucheintrag, in dem jemand, ich glaube, es war Tarou, ich bin mir aber nicht mehr sicher, Tarou war zu dem Zeitpunkt schon tot. Ich bin mir leider gerade nicht mehr sicher, wer. Jedenfalls zitiert er einen Tagebucheintrag, in dem eine Person, in dem dann geschrieben steht, dass das für diese Person unverständlich ist und sie es deswegen Cotard verzeihen muss. Und ich halte gerade das für die, also diese Haltung für diejenige, die eben nicht das trostloseste Laster, nämlich die Unwissenheit, ist die deshalb, oder die alles zu wissen glaubt, sondern die sagt, ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es nicht, also werde ich es verzeihen müssen. Ich denke auch bei Leuten, die wenn wir davon sprechen, wie man im Ausnahmezustand sich zu verhalten hat, oder sich verhalten kann, dann wäre bei dem, was du gerade beschreibst, also Leuten, die ob des Exzesses protestieren oder gewalttätig werden, auch in der jetzt als sogenannten Partyszene in Stuttgart eben, dass anstatt zu verurteilen und was unter der Begründung der Vorstellung, man glaube zu wissen, warum diese Personen so handeln, wie sie handeln, dann diese Taten verurteilen, verschiedene politischen Gewinne daraus ziehen möchten. Ich denke, verschiedene Begründungen dazu, warum dort randaliert wurde, findet man zuhauf. Und die Erklärungen sind alle gleichsam naiv, weil sie unter dem Schein der Erklärung die tatsächlichen Gründe zu enthüllen nahezu unmöglich machen. Wenn man sagt, diese Leute hatten beispielsweise eine Erklärung, die ich gelesen habe, war, dass diese Leute aus Frust darüber, dass sie so lange nicht mehr feiern durften, jetzt beim leisesten Anzeichen von Verbot durch die Polizei, durch die Staatsgewalt durchtreten. Und diese Erklärung verschleiert natürlich mehr, als sie äußert, insofern als dass sie die soziale Logik nicht berücksichtigt, die dazu führt, dass manche Personengruppen das zum Aufstand verleitet und andere nicht. Was dann weitergehend zu einer zur Stigmatisierung führt. Gegenwärtig kursiert also zur Stigmatisierung bestimmter Gruppen, vor allem Ausländern. Oder dem, was man Ausländer nennt, selbst wenn sie einen deutschen Pass haben. Oder eben Armen, die heutzutage häufig damit in Eins gestellt werden. Also wer arm ist, der ist in der gesellschaftlichen Logik häufig auch Einwanderer. Das also das Unwissen, was sich anmaßt zu wissen, in diesem Fall die Gründe für solches Verhalten, tatsächlich damit sich zugesteht, wenn nicht den Körper zu töten, so zumindest eine metaphorische Tötung durchzuführen, nämlich eine soziale Stigmatisierung. Es kursiert gegenwärtig eine Sprachnachricht von einem Stuttgarter Polizisten, wobei nicht gesichert ist, ob das tatsächlich ein Stuttgarter Polizist ist, also in der jedenfalls davon gesprochen wird, dass das alles Kanacken sei. Und ich denke, das ist ein Bild, was sich, wenn es auch nicht ausgesprochen wird, so zumindest in den Köpfen vieler deutscher Bürger findet. Und auch wenn diese Assoziation keine böswillige ist, so ist sie doch eine gesellschaftlich vorhandene, die sich dann in verschiedenen Abstufungen der Grausamkeit äußert.
Wir sind leider schon am Ende angekommen unserer Zeit. Würdest du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen wollen, worüber wir jetzt die letzte halbe Stunde so gesprochen haben?
Ja, ich werde das versuchen, mit all der Verkürzung, die man sich dann zu Lasten kommen lassen muss. Ich denke, dass das Zitat, vielleicht ist es ratsam, das noch einmal zu zitieren, das trostloseste Laster ist die Unwissenheit, die alles zu wissen glaubt und sich deshalb das Recht anmaßt, zu töten. Etwas, ein Zitat ist, was vor allem, glaube ich, eine Unwissenheit anspricht, die der bürokratischen Situation eignet. Wenn Tarur, um das vielleicht noch einmal einzubeziehen, der ist, glaube ich, ist der, ja, der es ist, der das äußert, damit anspielt auch auf den politischen Wahn, der sich zur Zeit des spanischen Bürgerkriegs, aber eben auch, und das ist vielleicht nicht zu vernachlässigen, im scheinbaren Normalzustand des französischen Rechtssystems, dem Tarrou entstanden oder dass Tarrou zu dieser Haltung führte, äußert. Man kann das dann noch, wie schon vorher gesagt, mit mehreren zusammenbringen, also beispielsweise der deutschen Besatzung Frankreichs, dem Kolonialismus Frankreichs in Algerien und so weiter. Dass also auf verschiedene Situationen man so etwas anwenden kann, auch Situationen, die scheinbar normal sind, wie das Todesurteil der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass diese Unwissenheit der Situation des anderen dazu führt, dass man auf eine Weise urteilt, aufgrund falschen Wissens, die Tötung oder verschiedene Abstufungen der Verletzungen legitimiert, gerade weil man ein Wissen sich anmaßt. Und ich denke, wir finden diese Anmaßung des Wissens heutzutage an verschiedensten Orten wieder, wenn man auf eine quasi reflektierte Weise. Pierre Bourdieu sprach einmal von vom soziologischen Halbwissen, der soziologisch Halbgebildeten. Ich denke, man kann das auf verschiedene weitere Bereiche ausdehnen. Er sprach darüber von der Anlehnung an Blaise Pascal. Darum denke ich, dass das doch gerechtfertigt ist. Dass man dort also, und dann, um fertig zu werden, die Gewalt, das Töten auch suchen muss in dem, was scheinbar gänzlich normal ist und was in dieser Zeit als ein Normalzustand scheint, tatsächlich aber die Ausnahme ist, die unter einfach, oder die, ich möchte nicht einfach eine Erklärung sagen, die unter scheinbar reflektierten Erklärungen sich wiederfindet. Unter den zugehörigen Urteilen dann auch.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal gut zusammengefasst, was wir jetzt besprochen haben. Und ich glaube, du hast auch gar nicht so viel weggekürzt, sodass man nicht mehr verstehen konnte, worum es uns hierbei ging oder worüber wir nachgedacht haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du das mitgemacht hast und dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ich würde jetzt sagen, dass das kein Problem ist, aber ich glaube, ich würde damit den Kommilitonen und Kommilitoninnen Unrecht tun, denn Zeit ist ja gegenwärtig eine Ressource. In dieser Universität muss man von Ressource sprechen, die allzu vielen abgeht. Insofern denke ich, um das vielleicht anstatt mich in irgendwelchen Floskeln zu verlieren, möchte ich noch darauf hinweisen, dass Solidarität und der Ausnahmezustand etwas ist, was sich viel näher findet, als man glaubt. Und dass, wenn Studierende gegenwärtig beklagen, dass sie zu wenig Zeit haben, um ihren Aufgaben nachzukommen, oder eigentlich sogar meinen, der Arbeitsaufwand hätte sich erhöht, dass Solidarität dann darin besteht, gerade diese Lasten von denen wegzunehmen, die sie sich gegenwärtig nicht aufbürden können. Und dass den Ausnahmezustand in Südafrika, in Mexiko, in den Vereinigten Staaten, in Frankreich oder in Stuttgart zu finden, darüber hinwegtäuscht, dass er auch an der hiesigen Universität sich findet, etwas, das man nur allzu leicht sagt, ohne dann entsprechend zu handeln.
Das soll unser letztes Wort gewesen sein. Danke, Niklas.